Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Rita Behrens, aka der unglaubliche Hulk.
Besondere Fähigkeiten.
Unbändiger Wille, andere zu befähigen, auf LinkedIn erfolgreich zu sein. Gespür für Social Selling. Den LinkedIn-Algorithmus zu dechiffrieren.
Superpower.
Marketing und Sales zu einer Einheit zu verschmelzen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Ich habe heute die Britta Behrens als Gast. Britta, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du bist mittlerweile eine der etabliertesten Expertinnen im Bereich LinkedIn-Marketing. Und wir sprechen auch heute über das Thema LinkedIn als Power-Instrument für die Produkt- und Eigenvermarktung.
Vielen Dank, Lena. Herzlichen Dank für die Einladung und die kurze Vorstellung. Und ich freue mich riesig über das Gespräch.
Super, freut mich auch. Also ich glaube, ich kann auf jeden Fall ganz viel von dir heute mitnehmen. Auch unsere Zuhörer können ganz viel lernen von dir. Ich glaube, dein erster großer Auftritt war 2019 zum Thema LinkedIn auf der OMX-Konferenz, oder?
Ja, genau. 2019 war so bin ich aus der Komfortzone rausgetreten vom Publikumsgast von vielen Online-Marketing-Konferenzen, endlich selber auf die Bühne zu gehen und mein Know-how mit den anderen entsprechend zu teilen. Und habe mir so ein bisschen Übungen am Anfang bei diversen Barcamps und so geholt und habe mich dann getraut, mich quasi den Call for Papers bei der OMX, der größten österreichischen Online-Marketing-Konferenz einzuladen, ja, und wurde dann als Rookie mit auf die Bühne genommen und war ein ganz tolles Erlebnis und seitdem macht es halt riesig Spaß, auch als Keynote-Speakerin unterwegs zu sein und das Wissen nicht nur hier in einem Podcast oder halt selber auf LinkedIn halt auch vielseitige Weise zu verbreiten und da sind Online-Konferenzen oder Webinare halt dann auch sehr, sehr wichtig.
Ja, toll. Also vor allem auch für das Thema ist das Publikum auch sehr dankbar, glaube ich, weil das Thema jetzt aktueller denn je ist. Und jeder steigt irgendwie auf den Zug von LinkedIn auf, sei es Advertising, sei es Corporate Influencing oder einfach Eigenvermarktung. Und deswegen freue ich mich, dass ich dich gewinnen konnte auch für den Talk mit mir. Britta, du bist der unglaubliche Hulk unter den Superhelden. Erzähl mal, was dich so auszeichnet, genau als diese Superheldenfigur.
Genau, also der unglaubliche Hulk, der wütet ja, klar, er wird am Anfang sauer und kriegt dann seine Power, aber bei mir ist es halt, dass ich wirklich mein Wissen, was ich mir jetzt über all die Jahre angeeignet habe und mich spezialisiert habe, quasi auf LinkedIn wüte, um andere mitzunehmen und da halt wirklich Schlagkraft zu erzeugen. Und da der unglaubliche Hulk natürlich auch eine mega Energie und Schlagfertigkeit hat, kann ich mich damit sehr gut identifizieren, quasi wütend über die Plattform zu nehmen, natürlich im positiven Sinne und so viele Leute wie möglich mitzunehmen, zu inspirieren, die halt selber auch zu befähigen, auf LinkedIn für ihr Business aktiv zu werden, erfolgreich zu sein, in die Sichtbarkeit zu kommen.
Finde ich echt eine super Auswahl und trifft genau, wie du gerade beschrieben hast. Dann lass uns mal doch jetzt einsteigen in den fachlichen Teil sozusagen unserer Diskussion. Wie ist es deine Meinung dazu? Welche Rolle spielt LinkedIn heutzutage im Medienmix und was sind die Ziele, die verfolgt werden können?
Ja, also zum Ersten ist LinkedIn aus einer Recruiting-Karriereplattform wirklich zu einer Networking- und Kommunikationsplattform erwachsen, seit Microsoft 2016 LinkedIn übernommen hat und quasi da gesehen hat, dass man sich halt nicht nur auf Recruiting und Headhunting konzentrieren muss, sodass die Personenprofile quasi nicht als digitale Visitenkarten nur und Lebensläufe gesammelt werden, sondern dass man da wirklich ein Business-Netzwerk draus stricken kann, wo man sich tagtäglich unterhält. Dementsprechend aufgrund des kommunikativen und des Networking-Charakters eignet sich das hervorragend, halt einmal für das eigene Personal Branding selber sichtbar zu werden und sich dort zu repräsentieren als Experte oder Expertin. Und auf der anderen Seite für Unternehmen natürlich das gefundene Fressen, einmal im Advertising-Bereich wirklich auf wirklich hochwertige Daten zurückgreifen zu können, wirklich sehr branchensensibel, sehr genau targeten zu können, Advertising zu betreiben. Und im organischen Bereich ist es halt super einen Content-Distributionskanal, wo ich halt wirklich mit meiner eigenen Unternehmenskommunikation, mit der PR und natürlich auch vor allem über die mitarbeitenden Profile Content-Marketing und Kommunikation betreiben kann, um halt Brand-Awareness zu erzeugen und natürlich auch mit neuen Kunden oder auch mit bestehenden Kunden regelmäßig digital in Kontakt zu kommen. Und ist ein ganz wichtiger Punkt auf der Customer Journey. Und dadurch, dass LinkedIn eben halt ein Business-Netzwerk ist und nicht wie Facebook oder Instagram dann mit privaten Sachen konkurriert, mit gesellschaftlichen Sachen konkurriert, sondern wirklich der Hauptfokus auf dem Wirtschaftlichen liegt, kann man da halt wirklich sehr konzentriert sich in seiner Branche entsprechend mit Branchenkollegen austauschen, Know-how sammeln. Es ist halt auch der Markus Herrlin, guter Kollege von mir im Bereich Social Selling, sagt auch immer, das ist halt ein Business-Magazin, wo ich mich halt auch über meine fachlichen Themen selber informiere und auch selber als Experte natürlich zur Verfügung stehe und Informationen preisgebe. Und es ist auch ein Lern- und Weiterbildungsmedium, so wie LinkedIn es halt auch sehr schnell gemerkt hat, dass es wichtig ist, halt so eine LinkedIn-Learning-Plattform anzubieten und durch Zukäufe durch Video2Brain und Linda dafür gesorgt hat, dass es halt da auch so eine Wissensbibliothek für Berufliches entsprechend gibt. Und LinkedIn spielt es halt wirklich sehr, sehr gut aus. Also dass man sowohl im Werbemarkt sichtbar werden kann, im Recruiting-Markt, aber halt auch irre gute organische Reichweite bekommt über die eigenen Business-Profile. Und LinkedIn hat das halt geschafft, dadurch, dass sie halt auch sehr, sehr viele Daten den Leuten selber sichtbar macht und in die Hand gibt, dass man halt auch sehr, sehr gut analysieren kann, was auf der Plattform funktioniert, wie die Reichweiten für die eigenen Profile und für die Unternehmensseite entsprechend sind und die halt nicht nur quantitativ ausgibt, sondern halt auch qualitativ, dass ich halt bei meinen Beiträgen ganz genau sehe, wer hat denn meine Beiträge gesehen, welche Unternehmen lesen denn regelmäßig meine Beiträge, sodass ich darauf aufbauen kann, ins Networking einsteigen kann und da halt gute Geschäftsbeziehungen mit aufbaue.
Also LinkedIn ist mittlerweile sehr vielseitig geworden und
omnipräsent. Ja.
Genau. Ich weiß noch, also 2012 oder sowas habe ich als Agenturmensch noch ein Corporate-Profil für ein riesiges internationales Unternehmen angelegt und damals war das noch sehr schleppend. Also sprich, die Plattform hat circa so 10 Jahre gebraucht, um so richtig krass anzukommen. Was denkst du, was waren die Hürden damals oder was waren vielleicht vor ein paar Jahren noch die Hürden? Warum hat es noch nie so eine hohe Akzeptanz? Und was sind die Erfolgskriterien, die jedes Unternehmen wahrnehmen soll vom LinkedIn?
Haupthürde war einfach, glaube ich, so das Bewusstsein, was die Plattform an sich eigentlich ist und widerspiegelt. Sprich, es kommt halt aus diesem klassischen Recruiting-Business. Wir bieten hier eine Plattform, ähnlich wie bei Xing, die sich ja auch dort im Dach-lokalen Markt entsprechend etabliert haben, dass wir eine internationale Recruiting-Plattform sind, wo wir natürlich Nutzerdaten haben wollen und wissen wollen, was die Leute beruflich machen und welche Fähigkeiten und Kenntnisse sie haben, um dann möglichen Headhuntern oder anderen Unternehmen diese Information zur Verfügung zu stellen, um natürlich dann die Leute in den neuen Job zu bekommen. Und da halt auch nur der Fokus war, dass Unternehmen auf die Plattform kommen, sich eine Seite anlegen, um Jobanzeigen, ihre Vakanzen entsprechend anzubieten. Und dann kam der Shift halt durch den Kauf von Microsoft, wo sich auch alle noch drüber lustig gemacht haben, warum Microsoft denn so eine Plattform für 21 Milliarden Dollar entsprechend kauft und niemand dachte, das wird doch niemals profitabel. Ja, schön, Microsoft will scheinbar jetzt in den Social-Media-Bereich einsteigen, läuft Facebook und Facebook entsprechend hinterher, aber niemand hat damit gerechnet, dass da sowas kommt, und LinkedIn hat es halt dann wirklich verstanden, das Netzwerk halt umzubauen und quasi ein Facebook for Business zu machen, indem sie halt gemerkt haben, gut, wir brauchen die Leute auf der Plattform, und die Leute machen ja auch Business miteinander unabhängig von Jobs, und wir wollen quasi den Austausch, die Kommunikation zwischen diesen verantwortlichen Leuten aus den Unternehmen quasi auf der Plattform haben, und haben dann den Schachzug halt gebaut, dass sie halt auch so einen News- und Content-Stream gebaut haben mit gutem News-Stream und den Leuten halt wirklich durch die Beiträge, die man veröffentlicht, riesige Reichweiten halt zur Verfügung stellt, wo man dann plötzlich gesehen hat, oh wow, ich kann mit einem Beitrag mal eben 5000 Leute erreichen, auch wenn mein Netzwerk gerade mal irgendwie nur 500 Leute im Moment groß ist. Und ja, das hat das Spiel total verändert, weil LinkedIn halt dann auch gesehen hat, im Advertising-Bereich, die Daten sind so wertvoll, die Leute sind mit ihrem Business unterwegs, die geben ganz viele wirtschaftliche Daten von sich preis. Das heißt, das hat eine riesen hohe Werberelevanz, und diese Daten werden freiwillig von den Nutzern natürlich abgegeben, und darauf kann LinkedIn entsprechend targeten und das für Werbetreibende zur Verfügung stellen. Und dadurch haben sie halt dann auch erkannt, dass sie halt dann nicht auch diese Werbeplätze einfach verramschen müssen, also in Anführungszeichen verramschen müssen, weil viele Werbetreibende stöhnen ja total über die Klickpreise und Werbepreise auf LinkedIn. Aber das ist halt ganz bewusst gemacht, damit halt nicht jeder Hinz und Kunz und uns jeder komische Online-Coaching-Kurs irgendwie angeboten wird oder jeder dritte Schuh von Deichmann oder Zalando, sondern dass da wirklich B2B-Marketing und Advertising betrieben werden kann. Und ja, sie halt gemerkt haben, sie können halt neben dem Recruiting, was ein Riesenabsatzmarkt ist, also LinkedIn verdient noch das meiste Geld mit dieser Talent Solutions natürlich, diese teuer an Headhunter und Unternehmen, die wirklich mehrere hundert Stellen im Monat eigentlich besetzen müssen, verkaufen. Aber auf der anderen Seite können sie halt durch das Werbenetzwerk plus halt die Leute, die halt permanent jetzt auf der Plattform sind, super gut die Plattform monetarisieren.
Ja. Was ich noch cool finde von LinkedIn, dass sie diese ganzen Premium-Features abgebaut haben. Also zumindest du bist als User nicht mehr die ganze Zeit von diesen Premium-Features abhängig. Also was zum Beispiel, glaube ich, eher der falsche Zug von Xing war. Ja, die haben einfach zu viel auf Premium gesetzt. Absolut. Und deswegen nutzt kein Mensch das mehr. Also ich persönlich habe vor 3 Jahren, glaube ich, schon den Xing-Account gekündigt, also den Premium-Account gekündigt, und habe nur die kostenlose Version auch hier.
Ja, damit kannst du nichts mehr machen.
Genau, damit kannst du nichts
damit
mehr machen.
Damit ist das Profil tot. Ja.
Genau. Und ich glaube, LinkedIn war richtig schlau. Also die haben gesagt, okay, lieber machen wir ein Trade-off, lieber haben wir einen richtig guten Content, eine riesige Community, super viele Daten, die wir nutzen können für Advertising-Zwecke, als wir komplett alles cutten. Ne?
Ja, genau. Also von wegen, wir selber sind natürlich das Produkt für LinkedIn. Dementsprechend Basisversion ist halt auch so, ob ich jetzt Basis oder Premium bei LinkedIn habe, da beeinflusst nicht die Reichweite. Also es ist nicht so, dass Nutzer oder Leute, die eine Sales Navigator auch noch kostenpflichtig oder halt die Recruiter-Variante nutzen, dass sie jetzt beflügelt werden von LinkedIn, sondern vor dem Algorithmus sind wir alle gleich und wir können alle die gleichen Tricks und Raffinessen anwenden, und jeder Beitrag, der veröffentlicht wird, hat quasi die Chance, ein viraler Hit zu werden, wenn man es entsprechend gut macht. Und ja, das ist der Riesenvorteil, weil selbst wenn jetzt jeder LinkedIn-User irgendwie $10 im Monat für die Premium-Version zahlen würde, das ist für die, ist das ein schönes Nebengeschäft. Ja. Und deswegen ist es denen viel, viel wichtiger, die Leute regelmäßig auf der Plattform zu behalten. Deswegen ist es ihnen auch wichtig, dass halt nicht so eine Werbeschleuder wird und dass man irgendwie jeder zweite Post ist eine Werbeanzeige, sondern Die Anzeigen werden halt wirklich sehr dosiert in den Stream eingebettet, weil sonst hätte ich ja keine Lust, ständig nur so einen Werbe-Litfaßsäulen-Newsstream zu haben, sondern ich gehe auf die Plattform, um den Leuten, denen ich folge und deren Content mich interessiert, mich da mit denen halt auszutauschen und zu kommunizieren. Und dementsprechend haben sie halt dann ganz klar gesagt, uns ist wichtiger, viele Leute auf der Plattform zu haben und dass quasi die Daten der Nutzer und deren Engagement zu monetarisieren und das natürlich dann bei den Unternehmen sich wieder reinzuholen.
Ja, definitiv. Du hast schon davor noch gemeint, LinkedIn ist nicht für jedes Unternehmen geeignet, also es ist eher so stärker so eine B2B-Plattform. Mhm. Ist es tatsächlich so, dass es eher für B2B-Unternehmen und weniger für B2C-Unternehmen als Advertising-Kanal zu nutzen ist?
Im Advertising definitiv, weil du hast, wie gesagt, wirklich locker Klickpreise von 10, 20 Euro oder halt 80, 90 Euro pro 1000 Ansichten. Und dementsprechend muss halt jeder quasi die Milchmädchenrechnung von hinten berechnen, so von wegen, was verkaufe ich, was sind meine Produkte, was sind meine Dienstleistungen, wie ist regulär meine Conversion Rate und wie viel muss ich quasi vorne reinkippen, um entsprechende Leads oder entsprechende Verkäufe zu erzeugen. Und da ist natürlich ganz klar, dass ein B2C Geschäft für den Direktverkauf eigentlich tot ist. Also relevant ist das halt wirklich für B2B-Geschäfte, wo das Produkt halt wirklich schon locker hohen dreistelligen, eher vierstelligen Bereich hat oder halt ein Konferenzanbieter, der ein Seminarticket oder so verkauft, für den ist das relevant. Aber sonst geht's halt wirklich um SaaS-Produkte, Software, die halt irgendwie über eine Jahreslizenz, Monatslizenzen und so entsprechend verkauft wird, die hoch sind. B2C-Bereich kannst du natürlich auch werben, wenn du halt nicht das Ziel des direkten Verkaufs hast, sondern halt natürlich das für Branding-Effekte, Brand-Awareness, wenn du die Marke stärken willst und natürlich da in einem sehr guten Umfeld werben möchtest, vielleicht bestimmte Branchen oder genau weißt, okay, auf unser Produkt stehen irgendwie totale Marketing-Verantwortliche, dass man da entsprechende Branding-Kampagnen fährt, wo halt dann nicht direkt die Kampagne dagegen gerechnet werden muss, wie viele Verkäufe sie entsprechend erzielt hat. Aber im Advertising-Bereich muss man halt wirklich gucken, wie viel Investment muss ich eingehen, um da halt einen guten Umsatz zu machen. Mhm. Ich finde das eigentlich sehr positiv von LinkedIn, dass sie die Preise so hoch haben, damit wir halt eben nicht als Nutzer komplett mit jedem Bullshit-Bingo irgendwie penetriert werden und die Plattform halt wirklich einen seriöseren Anstrich behält und dann nicht jeder Werbetreibende, der irgendwas vermarkten will, quasi in unseren Newsstream locker reinkommt. Sonst ist LinkedIn sowohl für B2C als auch für B2B Unternehmen ein Must-Have, dass alle Mitarbeitenden auf die Plattform kommen und fürs Unternehmen je nach Verantwortungsbereich in die Kommunikation gehen, repräsentieren, weil das sind halt dann auch positive Branding-Effekte oder halt auch fürs Employer-Branding, um neue Kolleginnen und Kollegen halt zu akquirieren. Es wirkt natürlich wesentlich attraktiver, wenn ich schon, wenn verantwortliche Leute auf der Plattform sind, die ich kennenlerne und dann wird irgendwie ein passender Job, für den ich mich vielleicht gerade interessiere, weil ich mich umorientieren will, dass die Leute dann entsprechend eher geneigt sind, sich dem Unternehmen zuzuneigen, wie wenn sie einfach nur eine klassische Jobanzeige von dem Unternehmen sehen, sondern halt eher schon ein gutes Gefühl haben, weil sie schon den ein oder anderen Mitarbeitenden auf der Plattform gesehen haben.
Okay, super. Also da sind schon sehr viele Zielsetzungen, die du gerade genannt hast und Unterschiede auch zwischen B2C, B2B. Vielleicht können wir so ein kurzes Beispiel durchgehen. Angenommen, ich bin ein B2B-Unternehmen. Wie soll ich meine LinkedIn-Marketing-Strategie angehen? Also was wären sozusagen die ersten Schritte, die ich machen soll, um das Ganze auch erfolgsorientiert auszurichten?
Ja, also erster Schritt fürs B2B-Unternehmen natürlich die Unternehmensseite, die Company-Page einrichten mit allen wichtigen Informationen über die Seite, natürlich dann auch auf die eigene Webseite verlinken und die Darstellung natürlich ans Corporate Design anpassen, so dass es halt, dass quasi die Unternehmensseite, die Landingpage auf LinkedIn für das Unternehmen entsprechend ist. Dort natürlich dann dafür sorgen, wenn die Seite angelegt ist, dass alle Mitarbeitenden davon auch Kenntnis bekommen, weil die in der Berufserfahrung können alle Mitarbeitenden ja dann die Unternehmensseite connecten, was enorm wichtig ist, weil das Unternehmenslogo dann auch oben im Header-Profil immer bei dem jeweiligen Mitarbeiter entsprechend zu sehen ist und dass halt dann auch Branding-Effekte über die Mitarbeiterprofile entsprechend sitzt, dann sollten die Unternehmen halt dann für das Header-Bild der Mitarbeitenden verschiedene Bildmotive zur Verfügung stellen, Logo, Claim, Botschaften, Slogans, so dass man da abwechslungsreich, also man sollte natürlich nicht wie so ein Klonkrieger wirken, dass halt irgendwie es gibt nur ein Hintergrundbild für alle Mitarbeitenden und dann packen wir das drauf, sondern man sollte schon so einen gewissen Mix und Varianz haben, dass es nicht zu gleichförmig aussieht. Dafür sorgen, die Mitarbeitenden zu motivieren, auch selber ein gepflegtes Profil auf LinkedIn zu haben, weil nichts ist schlimmer, wie wenn jemand irgendwie mit dem Unternehmen auf andere Weise schon in Kontakt gekommen ist und jetzt für einen gewissen Fachbereich jetzt eine Frage hat und auf LinkedIn, was durchaus jetzt regelmäßig vorkommt, die Leute recherchiert und dann kommt man auf ein sehr verwaistes Profil. Also da ganz wichtig, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, da aktiv zu werden, ein eigenes Profil zu setzen und ja, am besten halt dann natürlich auch für ihre Fachbereiche ins Networking zu gehen, starke Netzwerke aufzubauen und halt dann auch die Kommunikation halt nicht nur über die Unternehmensseite stattfinden zu lassen, sondern den Mitarbeitenden Unterstützung geben, Informationen, Beiträge zur Verfügung stellen, so dass sie halt dann auch selbst in die Kommunikation einsteigen können und dann Markeneffekte erzielen.
Ich habe eine kurze Nachfrage bezüglich der Corporate-Seite, die du gerade angesprochen hast, also Unternehmensprofil.
Ja.
Hast du da so eine Statistik, also wie häufig überhaupt diese Unternehmensprofile besucht werden oder benutzt werden? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das LinkedIn eher schon so One-to-One-Kommunikation, also zwischen den einzelnen Leuten und weniger, dass ich als LinkedIn-Mitglied ein sehr aktives Interesse an einem Unternehmen zeige und darauf gehe, aktiv die Content-Inhalte raussuche und konsumiere.
Genau, also LinkedIn favorisiert natürlich die persönliche Kommunikation. Sie will, also LinkedIn will wirklich, dass es ein People-to-People-Netzwerk bleibt, weil sonst würden wir irgendwann keine Lust mehr haben, wenn wir ständig nur Beiträge von Unternehmensseiten sehen würden, die natürlich auch überwiegend dann immer übers Unternehmen berichten und nicht aus der Branche oder halt Know-how vermitteln, was wesentlich sinnvoller wäre. Und dementsprechend dosiert das LinkedIn, dass halt die Unternehmensbeiträge auch weniger ausgespielt werden im Newsfeed. Allerdings hat man halt die Power, sobald man halt wirklich, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, wenn man halt wirklich ein Corporate Influencer Programm im Unternehmen hat und viele Mitarbeitende als Corporate Influencer entsprechend einsetzt und die interagieren mit den Unternehmensbeiträgen, dann wird so eine Unternehmensseite die Beiträge auch sehr, sehr schnell in den Newsstream von den Followern entsprechend gepusht und als zweites sogar, wenn halt wirklich eine große Interaktion ist, kriegt man halt wirklich gute Reichweiteneffekte, dass halt plötzlich auch Unternehmensseiten, das habe ich in letzter Zeit sehr häufig, dass mir Unternehmensseiten angezeigt werden, auf denen ich gar nicht folge und sie trotzdem in meinem Newsstream kommen, weil LinkedIn mir quasi über meine engen Netzwerkkontakte, mit denen ich sonst in Austausch gehe und diejenigen halt gerade mit dieser Unternehmensseite interagiert haben, dass LinkedIn immer wieder antestet, ob das nicht auch für einen selber relevant ist. Also so wie als Empfehlung, die Mitarbeitenden und die anderen Follower der Unternehmensseite geben das an. Ich muss ganz ehrlich sagen, Unternehmensseiten haben es verdammt schwer, auf LinkedIn in den organischen News-Feed zu kommen. Aber LinkedIn hat es auch inzwischen sehr geschickt gemacht, dass sie halt anfangen, es nicht nur in den Newsstream zu pushen, sondern wenn ein Beitrag veröffentlicht wird von der Seite, wo ich zuletzt mal interagiert habe oder neu Follower geworden bin, dass die dann in der Mitteilungsinbox, in der Zentrale, wo halt dann auch meine Notifications stattfinden, dass mich gerade jemand wieder in einem neuen Beitrag markiert hat oder einen neuen Kommentar veröffentlicht wurde, wo ich markiert wurde. Da werden inzwischen sehr stark Unternehmensseiten halt sichtbar gemacht, so dass man dann halt mit einem Klick sofort auf die Unternehmensseite kommt. Deswegen ist es schon enorm wichtig, mit der Unternehmensseite so zweimal die Woche schon was zu veröffentlichen. Und das Allerwichtigste ist einfach wirklich die Mitarbeitenden zu motivieren, einen Like, eine Reaktion, oder das Beste ist halt wirklich für die Verbreitung, dass ein Kommentar geschrieben wird, weil das triggert den Algorithmus am stärksten.
Stichwort Algorithmus, gibt es eigentlich eine gewisse Transparenz zum Algorithmus von LinkedIn, vor allem für die Unternehmen oder auch gerne für die persönlichen Profile? Also ich kenne noch dieses Geheimnis nicht, glaube ich.
ja, also LinkedIn ist es so wie Google natürlich, so eine Blackbox, dass die selber nicht viel verraten. Manchmal frage ich mich auch, wenn sie bei manchen Beiträgen mal empfehlen, hier veröffentliche deinen Kommentar doch bitte mal als eigenen Originalbeitrag und teile diesen Post. Und ich dann immer die Erfahrung mache, wenn man diese Teilen-Funktion nutzt, das ist leider seit mehreren Jahren so, dass Teilen-Funktion überhaupt nicht funktioniert auf LinkedIn. Es wird, obwohl man sagt, es ist eigentlich das höchste der Gefühle, wenn man natürlich einen Netzwerkkontakt diesen Originalbeitrag gerne in sein eigenes Netzwerk pushen möchte und sagen möchte, hey, lest das ist total wichtig. Reagiert LinkedIn einfach nicht. Dann habe ich plötzlich ich habe ja mittlerweile über 20.000 Follower, dann sehen das plötzlich irgendwie 200 Leute und der wird halt abgewürgt. Deswegen ganz, ganz wichtig, egal ob es Unternehmensbeiträge sind, weil das wird halt auch immer natürlich empfohlen, hey, wenn ihr unseren Unternehmensbeitrag seht, dann teilt den bitte als Mitarbeiter in euren eigenen Netzwerken. Kann man total vergessen, bringt überhaupt nichts. Also entweder muss der Mitarbeitende einen eigenen Beitrag veröffentlichen oder am besten halt mit diesem Originalbeitrag interagieren, weil da ist LinkedIn sehr zentralistisch eingetaktet und möchte halt wirklich immer nur, dass die Diskussion quasi auf dem Original stattfindet und dass es halt nicht dezentralistisch quer durchs LinkedIn-Dorf fliegt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, der Richard van der Blom macht regelmäßig mit verschiedenen Social-Media-Tools, unter anderem auch Shield, das ist eine LinkedIn-Analytics- Software, womit man halt seine eigenen Profile messen kann, Reichweiten messen kann, machen die halt über ihre Nutzer-Accounts halt große Studien und checken halt, wie halt so die virale Verbreitung stattfindet, ob es gewisse Zeitpunkte gibt, die sich lohnen, was passiert, wenn eigene Kommentare gesetzt werden, was passiert, wenn zu viele Leute oder zu viele Hashtags entsprechend in die Beiträge eingebaut werden. Und ja, da haben die mehrere hunderttausend Postings, die sie innerhalb eines halben Jahres immer quasi überprüfen und neue Statistiken halt entwickeln. Das heißt, die nähern sich iterativ dem LinkedIn-Algorithmus und prüfen halt auch so, wie funktionieren im Moment Videos, weil am Anfang als Video, das Videoformat, also das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, als das ganz frisch war, hat LinkedIn immer, wenn es neue Content-Formate gibt von LinkedIn, wurde das entsprechend mit Reichweite komplett gepusht, weil sie das einfach einfach in die Sichtbarkeit bringen wollte. Und dann hast du irgendwie das 4- oder 5-fache von einem normalen Textposting, hast du das mit einem Video erreicht. Und mittlerweile hat sich das halt alles normalisiert. Und im Moment werden halt Umfragen total gepusht oder diese sehr attraktiven Dokumentenpostings, wo man halt dann mal eben durchswipen kann und 5, 6, 7 PDF-Seiten als Infos halt entsprechend bekommt. Und ja, da dem Richard van der Bloem unbedingt folgen, können wir auch vielleicht in die Shownotes das Profil vom Richard packen. Und ja, der bringt halt wirklich jedes halbe Jahr so eine Algorithmusstudie raus. Und ja, da schreibe ich halt dann auch regelmäßig für die Website Boosting eine Zusammenfassung. Ja,
toll. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil also ich mache das selber so, durch Experimentieren versuche ich das rauszubekommen.
Genau, absolut richtig. Ja. Alles austesten und schauen, was passiert und wie es passiert. Und,
und manchmal ergibt es auch für mich keinen Sinn. Zum Beispiel die externen Beiträge, die werden überhaupt nicht mit Reichweite belohnt. Also wenn ich irgendwas, weiß ich was, von YouTube oder von externen Quellen reinposte, kannst du vergessen. Und da bekommst du
da gibt's 20 aber
Ansichten.
Genau, da gibt's aber auch eine sehr plausible Erklärung, da LinkedIn natürlich nicht möchte, dass du sollst die Leute mit deinem Netzwerk sollst du auf der Plattform kommunizieren und sie nicht von der Plattform weg kommunizieren. Und dadurch, dass du jetzt klar wollen wir natürlich auch für unser Unternehmen dann schöne Webseiten-Links packen, um die Leute auf unsere Webseite zu bekommen und die natürlich dann mit Tracking-Links zu versorgen und natürlich in unser Look and Feel unserer Webseite und unseres Unternehmens zu kriegen. Aber LinkedIn möchte natürlich, dass sie weiterhin auf der Plattform bleiben. Deswegen sind externe Links, die sofort die Linkvorschau ziehen, total kontraproduktiv und werden total abgestraft. Genauso wie YouTube, da stehen sie halt auch auf Kriegsfuß. Wenn ihr ein Video habt, wirklich dieses Video, also mittlerweile kann man bis zu 15 Minuten Video auf LinkedIn direkt nativ hochladen. Und selbst wenn man irgendwie natürlich bei YouTube hat man vielleicht auch einen informativen Beitrag von einem Interview oder so, der dann mal eine Dreiviertelstunde geht, dann würde ich halt empfehlen, einen Video-Teaser, eine kurze Zusammenschnitt-Ankündigung quasi auf LinkedIn nativ hochladen und dann innerhalb des Beitrags, das geht dann schon, kann man dann auf YouTube verlinken. Nur ganz, ganz wichtig ist diese externe Linkvorschau. Sobald die sich LinkedIn zieht, wird direkt quasi, weiß der Algorithmus, aha, da möchte jemand uns von LinkedIn wegführen. Und dementsprechend wird halt die Testzielgruppe, wo getestet wird, ob der Beitrag interessant und relevant fürs Netzwerk ist, halt ganz, ganz niedrig ausgespielt. Also da hast du locker 20-25% Reichweitenverluste von Anfang an.
Ja. Und meine Beobachtung ist noch, also ich habe, wie gesagt, auch alleine für diese Podcast-Folgen schon unterschiedliche Formate ausprobiert. Mal ein Video dazu, mal ein Link einfach mal von der Landingpage sozusagen. Oder halt ein Foto einfach und einen Link dazu gepackt und Co. Und meine Beobachtung, es liegt nicht so stark an dem Format, sondern natürlich wie viel Interaktion du auf diesem Beitrag hast. Ne? Also sprich, das Thema Interaktion ist unglaublich wichtig. Und sobald jemand darauf interagiert hat, kommentiert hat, geliked hat, natürlich bekommt dieser Beitrag einfach mehr Reichweite in seinem Newsfeed. Ja? Also manchmal, wenn ich irgendwas like von einer Person, die ich überhaupt nicht kenne, dann wird das gleich irgendwie angezeigt. Und irgendwie mein Business-Netzwerk reagiert auf meinen Kommentar von der Person, der ich überhaupt nicht mal folge, oder sowas, Also das ist echt spannend. Das ist noch so
in der Blackbox. Dadurch kriegst du halt wirklich Reichweiten-Push, dass plötzlich im Newsfeed halt dein Podcast auftaucht, weil ich jetzt reagiert habe und der dann ganz vielen Leuten, mit denen ich vernetzt bin, aber du noch nicht, halt dann angezeigt wird und dadurch kriegt man halt einen schönen Reichweiten-Push und dann halt auch vielleicht wieder neue Podcast-Hörer und Hörerinnen oder halt dann halt auch Kontaktanfragen über LinkedIn. Und ganz wichtig ist, wenn du jetzt bei deinen Podcast-Ankündigungen, dass du halt quasi nicht das einfach nur so, hey, übrigens, Britta Behrens war jetzt bei mir im Podcast, Folge heißt sowieso, hier ist der Link und viel Spaß beim Hören, sondern dass man halt quasi auf LinkedIn das zur Moderation des Themas irgendwo oder Diskussion des Themas halt nimmt und die Leute halt denen schon mal irgendwie 3, 4 Learnings quasi auf LinkedIn quasi als Appetithappen serviert und die vielleicht noch mit einer Frage irgendwie kontert, und um ja, vielleicht ein paar Erfahrungen von denen halt zu bekommen, so dass man halt diese Interaktion natürlich triggert, damit man halt nicht nur ein Like, sondern halt auch einen Kommentar bekommt. Ja. Und dann fängt es an zu fliegen, ja.
Ja, ja, cool. Das machen wir bei der Ankündigung deines Posts.
Ich werde auch kommentieren und auch einen eigenen Beitrag verfassen. Also ich bin mir sicher, wir werden sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen bekommen.
Sehr schön, vor allem bei so einem Thema, definitiv. Genau. Vielleicht, wenn wir jetzt mal ganz kurz zurückkommen zu der Strategie von einem B2B-Unternehmen, das gerade sich auf LinkedIn traut. Vielleicht mal in Kürze, also welche Advertising-Möglichkeiten stehen überhaupt zur Verfügung? Also was kann er dort tun? Also geht es um vielleicht das Thema Lead-Generierung oder Ähnliches? Also einfach in Kürze, was soll man als erstes wahrnehmen?
Genau, also LinkedIn hat da auch das Rad nicht neu erfunden, ist jetzt auch nicht der super innovative Vorreiter, sondern schaut sich halt bei den anderen Social-Media-Plattformen an, was sich da an Werbeformaten etabliert hat und adaptiert das entsprechend. Und also klassisch, was man halt nutzt, sind die Sponsored-Content-Postings, wo ich einfach einen Beitrag, wie wenn ich ihn über die Unternehmensseite veröffentlichen würde oder einen Mitarbeiter auf seiner eigenen Seite, dass ich den entsprechend in den Kampagnenmanager einbuche und natürlich dann mit meinen entsprechenden Zielgruppen an die richtigen Leute raussende. Dann habe ich die Möglichkeit, Videoanzeigen zu machen, um natürlich überwiegend Brand Awareness zu schaffen. Allerdings ist es mittlerweile auch möglich, nehmen wir wieder das Beispiel vielleicht eines Konferenzveranstalters, der halt ein Werbevideo macht und einzelne Speaker in dem Video vorstellt und dann entsprechend das Ticketing bewirbt, kann man jetzt Videokampagnen auch mit Lead-Formularen entsprechend ausstatten, die sogenannten Lead-Form-Ads. Und dann habe ich halt wirklich die Möglichkeit auf der Plattform, die Leute sehen das Video, coole Konferenz, findet im Juli statt, habe ich Zeit, will ich machen, die klicken drauf und mit zwei Klicks gibt man halt seinen Namen und seine E-Mail-Adresse an und ist entsprechend bei denen im Lead-Topf sehr smooth gelandet und die Leute können halt dann ihr Ticket entsprechend bequem dann buchen mit der E-Mail, die sie dann danach bekommen. Dann gibt es noch ganz frisch sind LinkedIn-Events-Ads, wo man halt dann auch für eigene Veranstaltungen oder ein Webinar ähnliches entsprechend werben kann. Also man kann für virtuelle oder halt natürlich jetzt auch, wenn wir jetzt die nächste Welle endlich geschafft, wieder geschafft haben und uns wieder persönlich treffen können, dass man da entsprechend für Events halt dann auch Werbung schaltet. Und ja, klassische Jobanzeigen und so kann man natürlich auch über LinkedIn schalten. Aber wir sind ja hier im B2B-Marketing und in der Lead-Akquise. Also da würde ich halt klassische Text-Ads, Bilder-Ads genommen, also klassische Bilderkarussells, dass man halt mit mehreren Bildern quasi seine Botschaft im Stream vermarkten kann. Und ja, das sind so die klassischen Sachen. Es gab einen kleinen Rückschlag. Das war eigentlich ein sehr schönes sogenanntes Social Selling Format, das In-Mail Messaging. Also im B2B-Unternehmen ist ja meistens international unterwegs. Deswegen kann man das immer noch nutzen, allerdings nicht für Europa. Also wenn ich in Amerika aktiv bin oder Südamerika und ich möchte da Leute erreichen, kann ich das noch nutzen. Und zwar kann ich über meine In-Mail-Ad wirklich in die Inbox eine Nachrichtenanzeige schalten. Und das Schöne daran war, dass ich halt dann nicht mit meinem Unternehmenslogo, also ich könnte es, aber ich würde empfehlen, das mit einem Ansprechpartner zu machen, dass ich halt nicht mein Unternehmenslogo und meinen Unternehmensaccount mache und Firma XY schickt Ihnen jetzt eine Nachricht und wir informieren Sie jetzt gerade über ein Produkt, Dienstleistung, Veranstaltung, whatever, sondern dass man dann wirklich einen verantwortlichen Mitarbeitenden auswählen kann, der einem dann diese persönliche Nachricht ist, sodass es halt wie eine 1:1 Kommunikation im ersten Moment wirkt und kann halt dann wirklich sehr, sehr nah und sehr in sehr sensible Bereiche der LinkedIn-Kommunikation, nämlich in die Inbox der Person halt dann eintreten. Und ja, aufgrund neuer Datenschutzverordnungen ist das jetzt im Moment für Europa ausgehebelt worden, okay, dass ich dieses Format leider im Moment nicht rausschicken kann. Ist für mich leider ist auch ein bisschen unverständlich, weil klar, es ist eigentlich eine 1:1 Kommunikation, aber sie ist trotzdem immer noch 100% anonymisiert, weil der Werbetreibende halt wirklich überhaupt nicht weiß, an wen er das rausschickt und wer das bekommt. Also es muss immer mindestens eine Zielgruppe von 300 Leuten ergeben. Also man kann es auch wirklich sehr granular targeten, dass halt wirklich die Zielgruppe sehr, sehr klein ist und man sehr spezifisch werben kann und man aber trotzdem als werbende Treibende nie am Ende weiß, wo das hinterher hingegangen ist.
Wobei, wenn du wahrscheinlich darauf reagierst, dann würde man das auch sehen, oder?
Der Witz ist, dass man auf diese In-Mails nicht direkt antworten kann. Ah, also es findet dann keine Kommunikation, sondern es muss immer ein Call to Action, es muss immer ein Link auf eine Webseite. Also man muss dann immer, das finde ich nämlich auch total blöd an diesem Format, das wäre nämlich eigentlich das super Killer-Feature, dass aus einer Werbemail quasi eine richtige Konversation stattfinden könnte. Also das wäre mega gut. Und das geht halt eben nicht. Und dadurch, dass das nicht geht, war das für mich eigentlich nicht nachvollziehbar, dass man da halt man bleibt in der Anonymität, weil man halt nur durch den Link-Klick, natürlich kann ich den dann durch meine Website-Analytics und so halt dann auch tracken, aber es ist dann immer noch eine anonymisierte Form, weil ich halt da auch trotzdem nicht den Namen entsprechend rausbekomme. Für internationale Kampagnen sollte man dieses Format unbedingt nutzen. Und was im Ad-Bereich natürlich super attraktiv ist, neben den ganzen Kriterien, die LinkedIn allen zur Verfügung stellt, kann ich natürlich auch aus meinem CRM, wenn ich natürlich rechtlich Double Opt-in-Verfahren und Werbezustimmung entsprechend habe, kann ich halt diese Daten auch auf LinkedIn entsprechend hochladen und kann dann halt mit meinen Bestandskunden oder halt mit Leads, die schon auf anderen Kanälen mit mir interagiert haben, kann ich halt dann Retargeting-Optionen nutzen und den Leuten halt dann auch entsprechende Werbung schicken. Und LinkedIn hat halt genau wie der Facebook-Pixel gibt es halt einen sogenannten LinkedIn Inside Tag, den ich auf die Website packen kann. Und dann wird quasi getrackt, alle Leute, die halt auf LinkedIn eingeloggt sind und meine Website besuchen. Dafür kriege ich halt dann auch Zielgruppeninformationen im Kampagnenmanager angezeigt, was für eine Jobposition die haben, ob die Geschäftsführer sind, ob die im Vertrieb, ob die im Marketing arbeiten. Und kann quasi dann abgleichen, wer sind meine Website-Besucher und kommt das ungefähr hin mit der Positionierung, wer so auf meiner Webseite surft oder mit den Kriterien, die ich mir eigentlich selber ausgedacht habe, was meine Zielgruppenpersona ist, ob das übereinstimmt und ob ich diese Kriterien halt dann auch in das Zielgruppentargeting für meine Kampagne übernehme.
Britta, du hast jetzt sehr viele Formate genannt. Hast du so ein bevorzugtes Format, was du sagst, man muss das unbedingt ausprobieren, weil das aus deiner Erfahrung die beste Reichweite, die besten Ergebnisse erreicht hat?
Also gut funktionieren halt immer diese Sponsored-Content-Formate, weil wenn man sie geschickt und vernünftig einsetzt, fühlen sie sich an, als wäre es ein originaler Beitrag, der einfach in den Newsstream kommt und erst auf den zweiten Blick erkennt man die kleine Anzeigen-Werbekennzeichnung. Mein Tipp ist halt immer, die Sachen halt auch so zu gestalten, als wäre es eigentlich ein Beitrag für den Newsstream. Viele Advertiser, finde ich, machen den Fehler, die entlarven sich halt sehr, sehr schnell, indem halt so klassisch großes Werbestockfoto zu sehen ist, eine plakative, plumpe Headline und man direkt eigentlich weiß, ach, das ist eine Werbung und schon geht das Scrollmäuschen oder in der App geht der Daumen weiter hoch, dass weiter gescrollt wird und weg ist sie, sondern dass man da halt wirklich charmanter, kreativer arbeitet, indem man so ein bisschen und nativer. Arbeitet.
Okay, sehr schön. Britta, ich würde gerne nochmal auf das Thema Corporate Influencer einmal angehen, bevor wir unser Gespräch dann zum Schluss bringen. Und zwar, du hast ja davor schon angesprochen, es ist unglaublich wichtig, auch die eigenen Mitarbeiter einzubeziehen, damit man als Corporate besser, stärker raussticht, im Newsfeed auch. Kannst du vielleicht so ein paar Stichworte nennen? Wie kann so ein erfolgreiches Corporate Influencer Programm aufgebaut werden? Womit soll man mal starten? Ja. Und was sind die Erfolgskriterien?
Genau. Also Corporate Influencer Programm. Meistens hat man schon einige Corporate Influencer in seinen Reihen, die eigentlich schon sehr proaktiv, weil sie sehr gerne für das Unternehmen arbeiten, ihre Rolle, ihre Jobrolle lieben und kommunikativ aktiv sind. Im ersten Schritt wäre es gut, um halt wirklich auch vielleicht so einen Prototypen quasi erstmal mit einem Prototypen zu starten und halt auch mit Leuten, die da schon Erfahrung haben und motiviert sind, die zu identifizieren. Also mal zu schauen, Corporate Influencer Programm sollte natürlich nicht nur auf LinkedIn beschränkt sein, sondern es kann natürlich auch andere soziale Netzwerke oder Veranstaltungen, wie halt auch, dass ein Mitarbeiter auf einer Konferenz entsprechend spricht und das Unternehmen vertritt, dass man da halt guckt, wer ist denn digital oder auch sonst so sehr aktiv fürs Unternehmen unterwegs, so dass man die einsammelt und mit denen in Kontakt tritt. Meistens ist da federführend halt Marketing und Kommunikation für mitverantwortlich. Man sollte aber auch immer die HR-Abteilung quasi, weil es natürlich auch um Mitarbeiter und Persönlichkeitsentwicklung entsprechend geht, dass die Leute dabei sind. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter dann identifiziert sind und dass man denen halt dann Freiräume und Spielräume gibt, dass sie die Möglichkeit haben, auf LinkedIn oder anderen Plattformen aktiv zu sein und denen das Vertrauen schenkt, dass sie auch fürs Unternehmen quasi sprechen können. Das ist halt immer die größte Hürde, dass man denkt, man gibt jetzt das Unternehmen aus der Hand und hat keine Möglichkeit mehr, da groß Einfluss zu nehmen. Und davon müssen sich die Unternehmen halt entsprechend lösen, dass sie halt nicht mehr die Kommunikationshoheit heutzutage haben, sondern dass halt durch viele Stimmen die Marke geprägt wird und dass es gut ist, wenn Mitarbeitende da proaktiv mit dabei sind. Dann ist wichtig, wie ich am Anfang schon sagte, halt auch diese Profilpflege, Profilaufbau, Trainings- und Kommunikationsschulung, weil jeder Mitarbeitende, die schon proaktiv sind, die kann man meistens schon ganz gut laufen lassen. Diejenigen, die eigentlich sehr hohes Interesse haben und sich da auch quasi ein bisschen mehr weiterentwickeln und weiterbilden wollen, dass die halt quasi unter die Arme gegriffen wird und die halt entsprechend auch Kommunikationstrainings bekommen, auch Unterstützung aus dem Marketing, wie man so einen Beitrag schreibt, ein Storytelling Training zum Beispiel, um halt wirklich auch diese Interaktionen auszulösen. Und oder halt auch unabhängig davon, wie sie kommunikativ aktiv sind, sondern dass man sie eher unterstützt, wie man sie in ihrer Expertise fördern kann, dass sie halt wirklich da halt auch als Experte im Unternehmen auftreten können und fürs Unternehmen auftreten können und denjenigen halt vielleicht auch das ein oder andere Podcast-Interview arrangieren, so dass halt quasi Marketing, Kommunikation, PR quasi die Türöffner aufmachen und aber im Hinterkopf eine Liste haben, wen können wir denn jetzt von unseren Kollegen und Kolleginnen dort entsprechend platzieren und wer ist denn der beste Redner für dieses Thema. Das ist enorm wichtig.
Ja, also du hast auf jeden Fall das schon sehr vielschichtig beschrieben. Also ich kenne einige Corporate Influencer Programme, wo es darum geht, einfach den Content zu distribuieren. Und das wäre wahrscheinlich weniger ausreichend. Also es ist auch wichtig, dich als Teil des Unternehmens darzustellen oder dir helfen, sozusagen als eine Person das Unternehmen zu vertreten, oder? So wie ich das gerade rausgehört habe.
Genau, also dieses Content verteilen, das ist wirklich so, würde ich sagen, Corporate Influencer Programm Level 1, die Leute zu motivieren, quasi so ein bisschen vor den Karren zu spannen, um halt Unternehmenskommunikation weiter zu fächern und über weitere Kanäle, nämlich die Netzwerke der Corporate InfluencerInnen, entsprechend zu kriegen. Aber wichtig ist eigentlich, die Mitarbeitenden zu befähigen, dass sie quasi alleine loslaufen und dass sie auch völlig frei loslaufen, auch von der Themenagenda, sondern wirklich sich selber positionieren. Also da halt auch so Stichwort Personal Branding, den Leuten bewusst machen, hey, du musst jetzt auch nicht über alles, was im Unternehmen stattfindet, jetzt berichten und dir die Beiträge nehmen. Und wir hatten ja gesagt, dass die Teilenfunktion sowieso auf LinkedIn nicht funktioniert, sondern da musst du einen eigenen Beitrag schreiben. Aber dass denen klar ist, nur weil wir jetzt über die 75 Jahre Jubiläum gesprochen haben oder dass wir jetzt in einem Fachbereich quasi ein neues Produkt gefeatured haben. Ich bin aber gar nicht für diesen Fachbereich zuständig und habe auch irgendwie nicht viele Leute in meinem Netzwerk, die das interessieren könnte. Dann ist es halt ganz klar, es ist immer die Entscheidung des Corporate Influencers, passt das Thema zu mir, zu meiner Expertise und zu meinem Netzwerk? Hat das wirklich überhaupt eine Relevanz? Und wenn es eine Relevanz hat, habe ich jetzt Zeit dafür, das zu machen? Und dass das halt wirklich auf Freiwilligkeit beruht und es nicht darum geht, hey, wir haben jetzt ein Corporate Influencer Programm, das dafür sorgt, dass jede Nachricht, die über die Unternehmensseite rausgegangen ist, auch zweit- und drittverwertet wird von meinen Kolleginnen.
Ja, okay, super. Das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps, finde ich. Tipptopp, Britta, ich glaube, wir haben schon viele Themen angerissen. Wir könnten natürlich noch, glaube ich, ein paar Stunden darüber sprechen, aber
wir könnten stundenlang weiterreden, ja.
Aber so viel Zeit haben wir nicht. Deswegen würde ich dich zum Schluss gerne über deine Bücher, Fachliteraturempfehlungen oder Podcast-Empfehlungen fragen zum Thema LinkedIn-Vermarktung oder Personal Branding im digitalen Web oder ähnliches.
Ja. Also, ich fange mit den Büchern an. Und zwar mein LinkedIn-Like-Boss-Kollege, der Thomas Herzberger, hat jetzt im Rheinwerk Verlag quasi das ultimative Handbuch für LinkedIn veröffentlicht. Das heißt, Branding auf LinkedIn sind wirklich alle Themen drin. Geht halt wirklich auch um Personal Branding, um Content-Marketing, Storytelling, wie ich halt die Beiträge entsprechend schreibe, bis über natürlich auch Recruiting und Employer Branding und Social Selling und wie ich die Unternehmensseite gestalte. Ja, kann ich jedem ans Herz legen. Dann bin ich selber Autorin oder Mitautorin des Online Marketing Rockstars LinkedIn Reports. Da ist auch nochmal ein Deep Dive zu Corporate Influencer Programmen, den die Celine Flores-Villas geschrieben hat. Ich habe mich halt intensiv über die Company Page und Unternehmenskommunikation beschäftigt. Da gibt's aber halt auch Themen wie LinkedIn Tools, welche Tools man entsprechend nutzen sollte, um auf LinkedIn halt auch effizienter arbeiten zu können und manches halt vielleicht auch so ein bisschen zu semi-automatisieren. Und Podcast-Empfehlungen, zwei Stück. Einmal die LinkedIn Lounge, auch vom Thomas Herzberger und der Marina Zajac, die regelmäßig Gäste im Podcast haben, die rund um LinkedIn im Bereich Vertrieb, Recruiting, Marketing, Personal Branding entsprechend einladen und quasi die Plattform von allen Seiten beleuchten. Und die Social Marketing Nerds, mittlerweile heißen sie nur noch Nerds, haben auch einen Performance Marketing Podcast, sprich toben sich immer im Bereich Advertising aus und haben da natürlich den Fokus auf verschiedene Plattformen, aber LinkedIn Ads spielt da auch eine sehr große Rolle und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Podcasts auch über LinkedIn Advertising und ja, ich war da auch schon zweimal zu Gast und da haben wir so die Symbiose oder die Kombination aus LinkedIn Ads und organischem Reichweite entsprechend besprochen und die kann ich halt wärmstens ans Herz legen.
Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall das alles in den Shownotes nochmal verlinken, damit jeder auch darauf zugreifen kann. Auf jeden Fall sehr tolle Empfehlungen. Vielen Dank dafür.
Challenge Time.
Und zum Schluss kommt noch unsere Challenge Time. Wen würdest du gerne nominieren, den ich unbedingt als Gast einladen soll?
Ja, als Gast solltest du unbedingt die Julia Reuter einladen von Herzblut Digital. Julia ist eine Markenexpertin. Sie entwickelt Marken für kleine Unternehmen bis zu mittelständischen Konzernen, die wirklich ihren Unique Selling Proposition brauchen und ihren Markenkern entwickeln müssen. Und Julia gießt aus der Marke halt wirklich sensationellen Content und macht eine gute Content-Marketing-Strategie, so dass diese Marke halt dann auch mit Leben eingehaucht wird. Und ich glaube, über Markenpositionierung und Markenentwicklung mit ihr solltest du ein super Gespräch führen können.
Top, Britta. Vielen Dank für das gute Gespräch. Ich habe wie immer sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, auch unsere Zuhörer werden viel mitnehmen. Also LinkedIn ist definitiv das Thema Nummer eins, was bei mir auch auf der Agenda steht. Und deine Expertise war gerade sehr wichtig und es war ein sehr gutes Gespräch. Danke dafür.
Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf jede Kontaktanfrage und Vernetzung und Austausch auf LinkedIn.
Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort.